Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst unter uns, dass du mir Worte gibst, die vom Himmel kommen, die richtig sind, die wahr sind. Herr, ich unterwerfe mich deiner mächtigen Hand, Jesus. Ich will mir alle meine Gedanken unter deinen Gehorsam bringen. Du bist König, Herr. Du bist würdig. Wir heißen dich willkommen, Heiliger Geist, dass du uns bewegst, dass du ja, das in unsere Herzen hinein transportierst. Dein Wort sagt, dass alles, was gut und vollkommen ist, kommt vom Vater des Lichts. Ich möchte sprechen heute über den Gegensatz von echtem geistlichen Leben zu religiösen Aktivitäten. Im Programm steht religiöser Geist. Ich habe keinen passenden Titel wirklich für das Thema gefunden, aber das sagt es ungefähr. Das wollen wir uns anschauen heute Morgen, und das war mein Gebet, dass der Heilige Geist das lenkt und leitet. Geistliches Leben im Gegensatz zu religiösen Aktivitäten. Ich möchte beginnen mit einer Schriftstelle, die, glaube ich, schon mal in einer vorangegangenen Lehre gelesen wurde, aus Johannes 3. Es war ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Und dieser kam zu ihm bei Nacht. Also es sollte keiner merken, dass er zu Jesus kommt, von seinem Kollegen, und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also mir ist aufgefallen, dass der Nikodemus noch gar keine Frage gestellt hat, aber Jesus wusste irgendwie genau, was wichtig war für den Nikodemus. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und das ist das, worauf es mir ankommt in dieser Passage, Vers 6: Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Jemand, der aus dem Geist geboren ist, ist nicht mehr einzukategorisieren und nicht mehr berechenbar oder planbar. Also das ist das ganz wichtige, grundsätzliche, geistliche Prinzip, dass das, was aus dem Fleisch geboren ist, Fleisch ist, und das, was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Und das wird sich nicht ändern. Es gibt keinerlei Möglichkeiten, keinerlei Aktivitäten, etwas Fleischliches geistlich zu machen. Das ist absolut unmöglich. Und was aus Fleisch geboren ist, ist also Fleisch und bleibt es auch. Und nichts kann das geistlicher machen oder kompatibel machen mit dem, was aus dem Geist ist. Das ist eine ganz grundsätzliche, wichtige Gesetzmäßigkeit. Also auch nicht mit frommer oder religiöser Anstrengung, auch nicht mit viel Gebet. Was aus Fleisch ist, wird immer Fleisch sein und Fleisch bleiben. Dieser Grundsatz ist auch an anderen Stellen im Wort Gottes, dass alles das hervorbringt nach seiner eigenen Art. Wenn ich Erbsen sähe, dann werde ich Erbsen ernten. Und wenn ich einen Pflaumenbaum pflanze, dann werden an dem Pflaumenbaum Pflaumen hängen und nicht Äpfel. Und was aus dem Fleisch hervorkommt, ist Fleisch. Und dann haben wir Passagen in den Briefen von Paulus, wo er das nochmal aufgreift, zum Beispiel im Galater 6, Vers 8. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ich lese noch ein paar weitere Schriftstellen, die wir dann in der Summe brauchen. Römer 7, Vers 5. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Oder Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Oder dann Kapitel 8, Römer 8, ab Vers 3, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Also das brauchen wir als Fundament und es ist hilfreich, wenn wir das anerkennen, wenn wir das bejahen, weil es einfach geschrieben steht, dass aus dem Fleisch nichts Gutes kommt, dass aus dem Fleisch keine gute Frucht hervorzuholen ist, sondern dass das Fleisch immer Verderben hervorbringt und dass das was mit Tod zu tun hat und dass das, was das Fleisch hervorbringt, niemals Gott gefallen kann. Im Gegensatz dazu, das, was aus dem Geist geboren ist, bringt immer Leben hervor. Das ist das, was dem Herrn gefällt. Das ist das, was relevant ist für die Ewigkeit. Und diese beiden Dinge stehen sich gegenüber. Ich möchte versuchen, und dann auch die Ute, dass wir anhand von Symptomen und von Beispielen aus der Schrift besser definieren, besser erkennen können, was ist denn ein religiöser Geist oder was ist Religiosität? Wie macht sich sowas bemerkbar? Wie können wir das identifizieren in unserem Leben? In welchen Bereichen leben wir in Wahrheit nicht das geistliche Leben, was wir leben sollen? In welchen Bereichen sind wir in religiösen Mustern oder Gefängnissen? Und das ist ganz sicher nicht vollständig. Aber ich möchte ein paar Sachen nennen, die mir aufgegangen sind und wo ich glaube, dass Gott da ein bisschen was offenbaren möchte. Und das Ganze soll einfach dazu hinführen, dass wir für uns heute diesen Tag nutzen und am Ende erreichen, dass wir mit Hilfe der Lehre von Ute, von mir, vom Heiligen Geist erklärt und transportiert sehen können, an der Stelle bin ich echt religiös. Und dass wir heute das Ziel erreichen, das aus unserem Leben zu schaffen. Also das ist das Ziel, das Tagesziel heute, das ist die Etappe, das ist das gelbe Trikot, was wir heute erreichen wollen. Es ist mir immer wichtiger, wenn Lehre nicht hineinmündet in konkrete Aktionen und Entscheidungen, war es einfach nur ein netter Zeitvertreib. Unser großes Vorbild Derek Prince hat das mal geschrieben und auch in Predigten gesagt. In seinen ersten Jahren des Dienstes war ihm immer die Frage, was lehre ich, was predige ich? Und später wurde ihm deutlich, viel entscheidender ist, was bewirke ich? Das ist das Ziel für heute und das ist mir wichtig. Du hast die Wahl und kannst das entscheiden. Ich will dieses Ziel jetzt vor Augen haben und erreichen. Ich will das hören für mich. Also das ist schon der erste markante Punkt von Religiosität. Wir hören Lehre und lesen Bibelwörter und wissen sofort genau, für wen das ganz wichtig wäre. Und wer sich das mal total zu Herzen nehmen sollte. Und wer das endlich mal begreifen sollte, dass er da vorwärts kommen muss und da Dinge ändern muss. Das wäre schon so der erste Punkt, ganz spontan. Wenn es da so einen Mechanismus in uns gibt, wir lesen etwas, wir hören etwas und der erste Gedanke ist, da fällt uns die und die in die Person ein und du sagst dir, oh ja, das auch hoffentlich, wenn einer vorne predigt und du sagst dir, oh, hoffentlich hört der das jetzt mal endlich. Hoffentlich hört er jetzt endlich mal zu, dass der das mal begreift. Ne? So voller Inbrunst. Ich denke, dass Leute, die so Verantwortung haben in Gemeinden, ganz stark in dieser Versuchung sind. Und während ich das vorbereitete, habe ich selber echt Überführung erlebt. Wir haben noch sowas vorbereitet, so 24 Symptome für einen religiösen Geist. Das hat mir Rick Joyner was geschrieben. Und als ich das las, dachte ich, oh, das trifft fast alles auf mich zu. Schlimm. Oh, Herr, hilf. Also gerade dieses Dinge hören für jemand anders, war ich so, Und ich will mal so versuchen, eine Gegenüberstellung zu machen, religiös und geistlich. Wobei das schon irgendwie rein von der Sprache her ein bisschen schwierig ist, weil schon dieses geistlich Sein ist ja wieder religiös. Was denn? Ein bisschen höher geht das, ja? Ja, schneller machen, ne? Achso.
Und dann festziehen.
Danke. Gut. Also das wäre so unsere Trennung und hier schreibe ich mal religiös oder religiöser Geist oder was wir da und das. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen das Wort geistlich verwenden, aber ich meine damit eben das echte Leben aus dem Heiligen Geist. Also auf dieser Seite haben wir verbucht, Fleisch bringt Fleisch hervor, bringt Verderben hervor und das können wir vom Ergebnis her zusammenfassen, dass hier eben der Tod steht und hier das Leben. Das ist die Frucht der beiden Linien. Dann wollen wir uns mal eine Schriftstelle anschauen in Hebräer 9. Und zwar der Vers 14. Hebräer 9, 14. Wie viel mehr wird durch das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient? Und eine sehr interessante Übersetzung bringt die NGÜ. Da steht anstelle von toten Werken, Belastung durch nutzlose religiöse Riten. Tote Werke. Und demgegenüber steht Epheser 2,10. Wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Also es geht in einem Leben aus dem Heiligen Geist definitiv um Werke. Es ist religiös, die Sichtweise, das macht alles der Herr und ich bin völlig bedeutungslos. Das ist Religiosität. Es geht in einem echten geistlichen Leben um Werke. Und auf unseren Werke hin gibt es auch Lohn. Und hier steht, wir sind sein Gebilde zu guten Werken geschaffen, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also hier gegenüber stehen gute Werke, die vorbereitet sind beim Herrn. Das hängt mit dem Geheimnis zusammen, dass Gott ruht von seinen Werken, weil er alles geschaffen und getan hat. Und das heißt also auch, die Werke, die wir hier tun, aus dem Geist geleitet heraus, sind schon fertig. Das ist ein tiefes Geheimnis. Das haben wir noch, denke ich, noch nicht ergründet. Aber das ist erstmal, was die Schriftstelle sagt. Tote Werke stehen gegenüber den guten Werken, und zwar denen, die vorbereitet sind bei Gott. Und es ist erklärter Wille Gottes, dass wir in ihnen wandeln. Also die Trennung ist nicht, ja, tote Werke, das ist jetzt das praktische Äußerliche, und die geistlichen oder guten Werke sind, wir beten für jemanden. Die Trennung verläuft nicht so. Diese geistgeleiteten Werke kann sein, dass man mit einem Team von 15 Mann eine Heizungsanlage in ein Haus baut, in einer Zeit, wo 40 Mann das normalerweise nicht schaffen. Es kann geistgeleitete Aktion sein. Geistgeleitete Werke. Was ich noch gegenüberstellen möchte, auf dieser Seite ist andere verachten oder verurteilen, und dem steht gegenüber, wie wir es auch gehört haben, Schwache unterstützen, Barmherzigkeit helfen, fördern, unterstützen. Ein ganz wichtiger Punkt ist mir der Umgang mit dem Wort Gottes. Das Wort, wenn wir Probleme haben mit Religiosität, dann ist das Wort für uns um des Wortes willen. Dann ist das Wort für uns der Werkzeugkasten, mit dem wir beweisen, dass wir geistlicher, weiter oder besser sind als andere. Das Wort dient uns zu unserer Selbstrechtfertigung. Wir hören Lehre und wir hören Predigten, wir lesen Bücher, und im Hinterkopf läuft dieser Film ab, dass wir damit Wissen ansammeln und zu Fachleuten werden im religiösen Bereich, um ganz genau zu wissen, was der andere falsch macht, wo er dem nicht entspricht, was das Wort sagt. Und in diesem Bereich sind wir in der Gefahr, dass wir uns dafür total geistlich halten, weil wir ja die Schrift kennen. Und aus diesem Wissen heraus sind wir sehr sicher, wir müssen ja damit richtig sein, weil wir verteidigen ja die Schrift. Ich will das anhand von ein paar Beispielen auch erläutern. Das Wort um des Wortes willen lesen und studieren in der Form, dass wir uns aufrüsten, dass wir ein Munitionsdepot anlegen, um alles, was nicht genauso glaubt oder dieselben Überzeugungen hat wie ich, damit niedermachen zu können, damit abschießen zu können, ist religiös. Und das ist inspiriert von einem Geist, der nicht von Gott kommt. Dem gegenüber steht, dass ich das Wort mit Glauben verbinden muss in uns. Hier kann man noch schreiben, Buchstabe. Das Wort muss ich mit Glauben verbinden. Und das Wort muss uns immer hinführen zu Jesus, der Person. Das Umgehen mit dem Wort und das Studieren des Wortes, das darin Lesen, das damit Umgehen, wenn es uns nicht hinführt zur Person Jesus, dann sind wir nichts anderes als Schriftgelehrte und Pharisäer. Jesus hat es selbst gesagt, das wollen wir uns anschauen in Johannes 5. Johannes 5. Wir starten mal ein bisschen eher, als ich geplant habe. Wir beginnen mal Vers 33. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, sondern dies sage ich, damit ihr errettet werdet. Jener, und damit meint Jesus Johannes den Täufer, war die brennende und scheinende Lampe. Ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Johannes der Täufer ist gekommen, um Jesus den Weg zu bereiten, und seine Kernbotschaft war: tut Buße. Das ist zusammengefasst seine Botschaft. Und er hatte gewaltige Vollmacht damit. Wir können das lesen, dass ganz Jerusalem hinausging zu ihm. Ich denke, er hat Tausende getauft. Und ich denke, diese Schriftstelle ist sehr aktuell und wir müssen uns da prüfen und mal auf den Prüfstand stellen. Gehöre ich auch zu Leuten, die gerne in dem Licht eines anderen mal ein bisschen fröhlich sind? Oder um das noch mehr zum Anfassen zu machen, ich gehe mal hier oder da in den Gottesdienst oder ich fahre auch mal zur Konferenz oder hierher zum Gemeindebauseminar. Und das tut mir gut und da bin ich im Licht von anderen fröhlich, ohne dass wirklich etwas in mein Herz sprechen darf, ohne dass ich mich wirklich innerlich bewegen lassen will. Und das sagt Jesus zu den Pharisäern: jener war die brennende und scheinende Lampe, ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Es gibt ja vorher diese Auseinandersetzung zwischen Johannes und den Schriftgelehrten und Johannes sagt: Leute, wenn ihr nicht Buße tut, und sie sagen, wir haben Abraham zum Vater. Wer bist du? Wir haben Abraham zum Vater. Und Johannes, absolut unreligiös, muss ich das immer mal ein bisschen versuchen vorzustellen, für jüdische Ohren: Gott, der Herr könnte aus diesen Steinen Abraham Nachkommen erwecken. Mit anderen Worten, das nützt euch überhaupt nichts. Und Jesus kommt auf dieses Ding hier zurück. Und dann lesen wir weiter: ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes, denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Denn den, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Hier haben wir schon den ersten Hinweis daraus: wenn wir nicht über das Wort in eine echte Beziehung mit der Person Jesus kommen, mit Gott selbst, wird auch das, was wir an Wort haben und Beschäftigung mit dem Wort, nicht bleibend in uns bleiben. Und dann kommt der Kern, Vers 39, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Also das Studium des Wortes muss sich mit Glauben verbinden und hinführen zu der Person von Jesus selbst. Und wenn wir nicht bereit sind, zu ihm selber zu kommen, ihm unser Herz kontinuierlich zu geben, wenn sich das darauf beschränkt, dass wir das Wort studieren um des Wortes willen, weil das interessant ist und spannend, laufen wir in Gefahr, dass wir in derselben Weise allwissend über das Wort in Wahrheit keine Ahnung haben, worum es geht. Die Pharisäer haben bewiesen, dass das so funktioniert. Sie kannten die Propheten und die Mosebücher. Und sie haben nicht erkennen können, wer Jesus war. Da kommt eine Hure und benetzt Jesu Füßen mit Tränen. Und die konnte erkennen, wer er war. Die hat nie in der Schrift gelesen. Und die hat ein Leben geführt, wo wir schon Abstand nehmen würden. Sie konnte das sehen. Zöllner, ein furchtbarer Berufsstand, weiß ich aus eigener Erfahrung. Bis heute hat sich an Zöllnern nichts geändert. Das sind echt, die Menschen sind bei niemand beliebt. Das ist einfach der Berufsstand, der andere Menschen ausbeutet. Aber der da auf den Baum kletterte, der hat irgendwie erkennen können, wer Jesus war. Und die, die die Schriften kannten und erforschten und regelmäßig lasen und zitierten und auswendig lernten, konnten es nicht erkennen. Und dieselbe Tragik ist aktuell. Das ist nicht Vergangenheit. Und darauf möchte ich uns aufmerksam machen, uns wach machen. Unser Umgang mit dem Wort muss immer dort hineinmünden, dass Jesus, die Person selber, in uns etwas bewegt. Dass wir ihn über das Wort immer besser kennen. Lasst uns das in Ruhe überdenken. Wo verwende ich mein Schriftstudium dafür, Munition zu sammeln, um das Verkehrte anzuprangern, um anderen Leuten zu beweisen, wo sie umkehren müssen, wo sie verkehrt sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn sich das darauf beschränkt, öffnen wir religiösen Mächten unserem Leben die Tür. Auf der Seite steht, wie ich das schon erwähnt habe, das Wort, um zu richten. Und dem gegenüber steht diese bekannte Stelle aus Hebräer 4,12. Das Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Der rechte Umgang mit dem Wort bedeutet, es ist ein Richter unserer Gedanken. Und es beurteilt unser Herz. Es geht um unser Herz im Umgang mit dem Wort. Und was sagt mir das? Und wo will mich der Herr korrigieren? Was soll das Wort und möchte das Wort in mir bewirken? Ja, Lehre hören in Bezug auf andere, hatte ich schon gesagt. Was diese Kopie des Heiligen Geistes noch hervorbringt oder was Auswirkungen sind von religiösen Kräften in unserem Leben, da habe ich noch ein paar Sachen aufgeführt. Also das ist so eine Mischung aus Auswirkungen, auch Symptomen, woran wir das erkennen können. Und ja, da ist vielleicht das eine oder andere dabei, wo du hellhörig wirst. Und sagst, ja, das muss ich irgendwie mit umgehen, das will ich mir anschauen. Also lass uns das so mit dieser Sache hören. Ich will echt in meinem Leben solche Dinge raushaben. Ich will ja im Geist leben. Ich will das Leben austeilen. Von mir soll das Leben ausgehen, was von Jesus ausgeht. Das Leben. Ich glaube, dass eine Auswirkung von religiösen Mächten ist, uns zu isolieren. Also schreib mal Auswirkungen und Symptome. Isolation. Und wir brauchen hier wirklich die Hilfe vom Geist Gottes. Es ist nicht möglich, das wirklich umfassend und einleuchtend mit menschlichen Worten zu erklären. Wir brauchen persönlich die Hilfe vom Heiligen Geist. Wir kommen in Isolation durch Religiosität, wenn wir uns hinreißen lassen, dass all die Lehre, die wir gehört haben, dazu dient, dass letzten Endes um uns herum einfach niemand mehr an unseren geistlichen Standard heranreicht. Was jetzt nicht bedeutet, wir erklären uns jetzt wieder einverstanden mit der Anbetung der Maria und gehen alle in die katholische Kirche. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, der das in uns scheidet heute. Und das ist etwas, was mir auffällt. Ich hatte das schon mal kurz erwähnt diese Woche, dass vieles an guter oder klarer Lehre irgendwie in dieser Richtung hin verwendet wird. Und da gibt es Botschaften, die davor warnen, sich irgendwelche Filme anzuschauen und wo das besonders stark war, wo diese ganze Harry Potter-Welle irgendwie über uns drüber ging und da so im christlichen Bereich, die einen Pastoren haben ihre ganze Gemeinde zum Film eingeladen, die anderen Prediger haben gesagt, das ist voll die Hölle und das kannst du ganz weit von dir weisen. Und wir müssen einfach achten, wie wir auch mit solchen Lehren umgehen. Ich denke, dass es zu weit geht oder dass das religiös ist. Wir kommen mit jemand in Bekanntschaft, mit jemand in Beziehung. Die Person ist vielleicht auch gläubig. Und jetzt ein konstruiertes Beispiel. Und wir treffen uns mal bei der Person oder bei der Familie und sehen dort im Bücherregal, Beispiel, ein Harry Potter Buch stehen. Dann ist das wahrscheinlich für manche von uns der Punkt, gut, mit den Leuten keine Gemeinschaft mehr, das war's. Geht nicht. Das ist Zauberei, definitiv, ist Zauberei. Diese Autorin ist, also die betreibt Satans Jüngerschaft mit ihren Büchern. Außer Frage. Ich will die Filme nicht sehen, ich will die Bücher nicht lesen, ich will die Bücher nicht in meinem Haus haben. Definitiv. Aber das ist was anderes, wie wir kommen mit jemandem in Kontakt oder in Beziehung und wir sehen dann bei ihm dieses Buch im Regal stehen. Boah, das hätte ich ja nicht gedacht. Also hier, nee, hier können wir, das war's jetzt, das können wir gehen. Die lesen Harry Potter Bücher. Nee. Versteht ihr? Das ist religiös. Das sind die Pharisäer. Wie kann Jesus in einem Zöllner seinem Haus essen? Wie kann der zusammensitzen mit Huren? Da muss doch merken, dass das überhaupt nicht geht. Isolation ist eine Auswirkung von religiösen Mächten. Bitte lasst das den Heiligen Geist zu euch selber sprechen. Das bedeutet jetzt nicht, dass jeder, der alleine ist, jetzt zwangsläufig isoliert ist, weil er einen religiösen Geist hat. Versteht ihr? Aber lasst das euch den Heiligen Geist selber aufdrüseln. Der Heilige Geist kann das, wenn wir das wollen. Ich glaube, dass Härte durch einen religiösen Geist kommt. Und eine weitere Folge ist, wenn wir jemanden sehen, der sündigt, der verkehrte Wege geht, dass unsere erste Reaktion darüber Ärger ist. Und es ist ein Unterschied, ob mich das ärgert, dass jemand sündigt, oder ob mich das innerlich trifft und ich traurig bin, weil dadurch der Mensch selber Schaden nimmt und das Reich Gottes. Das ist ein Unterschied. Ärger über Leute, die falsche Dinge tun oder falsche Dinge machen. Ärger über die Sünde der anderen. Bis hin zum Zorn. Haben wir ja aufgeschrieben, die Sünde des anderen macht uns ärgerlich und zornig. Oder die Sünde des anderen macht uns betroffen und traurig. Ist unsere Reaktion auf den Fehltritt eines anderen, dass wir da im Zorn sind und letzten Endes innerlich auch unser Urteil fällen, das war's jetzt, weil nach so einem Fehltritt aus, vorbei, Schluss, irgendwann muss gut sein. Oder ist da in uns Betroffenheit, bewegt uns das, weil das einfach den Herrn verunehrt und ist daraus unsere Reaktion, also hier käme dann am Ende unser Urteil und in der richtigen Reaktion kommt am Ende, wir treten in den Riss, uns wird deutlich, jetzt müssen wir echt auf die Knie gehen. Jetzt müssen wir hier priesterlich eintreten für das Ding, was hier läuft. Das ist ein Riesenunterschied. Wir haben in unserer Gemeinde aktuell da was zu klären. Und das war für mich eine starke Erfahrung, dass es doch in unserer Gemeinde auch so der Heilige Geist angefangen hat zu bewegen. Da ist ein Fehltritt. Wie sieht es denn eigentlich in meinem Leben aus? Und auch die Reaktion, oh Herr, bitte vergib das. Wir stellen uns mit unter diese Schuld. Das passiert hier mitten in unseren Reihen. Wir flehen dich an, vergib uns das. Das ist, glaube ich, eine geistliche Reaktion. Und nicht, wie kann der das? Da ist wohl wahnsinnig. Jetzt Sünde müssen wir bekämpfen. Raus, weg, aus, Ende. Also das ist so das Gegenüber von Richter und Priester. Das bedeutet nicht, wir tolerieren Sünde oder wir sagen, oh, halb so wild, heutzutage, andere machen viel schlimmere Dinge. Das heißt das überhaupt nicht. Aber mir ist sehr deutlich geworden, dass es die beiden Wege gibt, auf sowas zu reagieren. Ja, was sind noch so Anzeichen, wenn Religiosität im Spiel ist? Wenn wir anfangen mit Beten und unsere Stimme klingt plötzlich ganz anders. Das ist echt ein Zeichen für Religiosität. Anne hatte das Beispiel erwähnt mit der salbungsvollen Stimme. Ich muss euch da was erzählen, das einfach so lustig ist auch. Vor Jahren waren wir in Rumänien in unserer Familie und nahmen teil an einem Gottesdienst in einer Pfingstgemeinde. Und es ging schon von Anfang an alles ein bisschen schief, weil meine Frau auf der Seite der Männer saß und meine Söhne auf der Seite der Frauen. Und wir haben es aber nicht gleich gemerkt. Und die haben auch von der Raumordnung, da sind also auch vorne so im vorderen Bereich seitlich viele Stühle und dort sitzen die Brüder der ersten Reihe. Und da ich ja nur der Pastor bin, saß ich natürlich da vorne. Und da ich vorne seitlich saß, konnte ich halt auch schön die Leute in der Gemeinde sehen und auch meine Familie. Und da leider, während die ersten Lieder gesungen wurden, verklickerte er mir, dass ich jetzt was predigen soll. Und sie hätten da immer so ein bisschen vorgegeben, was wann gepredigt wird. Und bat mich, ich soll bitte über die Schriftstelle predigen. Wir sollen uns nicht vor dem fürchten, der unseren Leib verderben kann, sondern vor dem, der uns in Ewigkeit verderben kann. Und als ich die wirklich schwer religiösen, traurigen Menschen da sah, dachte ich, also das darüber jetzt noch zu predigen, oh, ist ja furchtbar, da ist ja die Verdammnis dann vollkommen. Also das ist, ich dachte, über die Schriftstelle predigen, das geht irgendwie gar nicht. Und dann verschiedene Leute liefern da Beiträge, weil die sicher auch mal irgendwann damit begonnen hatten, dass wenn wir zusammenkommen, jeder etwas hat. Aber dort ist es doch jetzt irgendwie dahin gekommen, ja, dass es eine andere Reihung von kulturellen Beiträgen ist. Und wenn sie beten, fangen sie schlagartig an zu weinen. Da kommen richtig die Tränen. Und bei Männern wie bei Frauen. Und verschiedene Männer haben dann auch vom Pult aus Sachen gesagt. Ich habe ja nichts verstanden, lief alles in Rumänisch. Gestandene Männer mit Landwirtschaft und Kreuz, viermal so breit wie ich, gehen dahin und auf Knopfdruck, wie Licht aus, Licht an, kommen da Tränen. Und dann reden die im weinerlichen Ton. Und das ging minutenlang. Und beim Beten weinen alle. Wirklich auf Knopfdruck. Amen, Tränen weg. Ist nicht übertrieben, ist wirklich so. Gibt es so ein, in Rumänisch heißt Danke oder vielen Dank, Mulțumesc. Und die älteren Damen, die beteten dann, Mulțumesc. Und unsere jüngste Tochter saß da hinten mit solchen Augen. Ich konnte sie ja sehen, ich saß da vorne. Und ich saß vorne. Unter keinen Umständen jetzt lachen oder irgendwie. Es war richtig hart. Irgendwann, Lob und Dank, war der Gottesdienst zu Ende. Also ich sollte dann noch was predigen und ich habe versucht, den Leuten zu erklären, oder ich habe sie gefragt, warum weint ihr denn immer, wenn ihr mit Gott redet? Also so traurig kann das doch nicht sein. Und die Leute in eurem Dorf, glaubt ihr ernsthaft, die wollen jeden Sonntag weinen? Also die haben mich angeschaut, als ob mein Übersetzer das in Chinesisch übersetzt hätte. Irgendwann war das zu Ende. Wir waren dann bei dem Leiter dort im Haus und haben Mittag gegessen. Und das ist dort auch Tradition und es muss eben so sein, was immer so war. Sonntags sind zwei Gottesdienste, einer Vormittag, einer Nachmittag. Obwohl schon in dem einen nur 15 Leute kommen, wo 100 reinpassen. Aber es müssen zwei sein. Und der Leiter fragte am Tisch, ob wir denn wieder mitkommen wollen zum zweiten Gottesdienst. Und unser Jüngster, nein! Das war so schnell raus, ich konnte überhaupt nichts machen. Und gleichzeitig war ich so dankbar. werde ich nie vergessen. Das Nein kam aus tiefster Seele. Das war Nein! Also mir war es erstmal wirklich schwer peinlich, weil ich hätte mir nicht getraut, ihm das so zu sagen, wie wir das empfinden. Aber damals war sie 7 oder 8, ne? Jünger noch, 6. Und so ein kleines Mädel nimmt das ja auch niemand übel. Aber Kinder sagen eben die Wahrheit, ne? Und das war für mich auch im Nachhinein ein Zeugnis. Ich dachte, ja, in ihrem Herzen ist was gewachsen, dass sie das so empfindet. Dass das war voll der Angstschrei. Und letzten Endes hat sie uns alle bewahrt. Das ist das Extrem und im gewissen Sinne auch spaßig. Wenn man sich überlegt, das ist eine Gemeinde im Ort. Es ist furchtbar. Und wenn man die Leute so sieht, ich gehe davon aus, da hat niemand eine Beziehung zu Jesus. Es ist ein reines Dinge tun, weil die schon immer so waren. Und der Heilige Geist hat dort null Raum, durfte gar nicht kommen. Das ist tragisch. Ja, wir bekommen beim Beten eine andere Stimme, eine salbungsvolle Stimme. Wenn wir in der Versammlung eindeutige Vorgaben haben, das war das Thema, jetzt wollen wir mal dafür beten. Und dann beginnen da große Umschreibungen und es wird gebetet von Adam und Eva bis Offenbarung und zurück. Das ist religiös. Wenn irgendein Thema auf dem Tisch ist, es wurde was gelehrt, der Heilige Geist ist da, es sind Dinge offenbar geworden und wir sagen, okay, Beispiel, lasst uns leben in sexueller Reinheit. Okay, wer da merkt, ich bin da nicht sauber, ich bin auf irgendwelchen Webseiten, ich habe Probleme mit meinen Augen, wollen wir jetzt mal Buße tun. Okay, wir beten. Und dann, Herr, wir danken dir, du bist unser Schöpfer, du liebst uns, du bist über uns. Jesus, du hast uns erkauft. Und dann dieses Gebet, minutenlang geht. Es ist religiös. Es war gesagt, wir tun es Buße von dem. Sehr viel Religiosität wird offenbar in Gebetsgemeinschaften. Religiosität kann Sünde nicht beim Namen nennen. Das ist mir häufig begegnet im Gesprächen. Sachen werden offenbar und wir sind an dem Punkt angekommen, hier ist eine Sache, da musst du umkehren. Da musst du umkehren und das musst du benennen als Sünde. Nenne Sünde auch Sünde. Unzucht ist Unzucht. Und Religiosität, Herr, du weißt ja auch. Und Religiosität will immer verhindern, echte Buße, will verhindern, Dinge beim Namen zu nennen. Religiosität schützt immer unser Fleisch. Und dann ist es kein Bußgebet, sondern eine Formulierung, ich bin da reingerutscht, das ist bei mir so geworden, das ist so gekommen, das konnte ich ja auch gar nicht dafür. Ich habe gesündigt, es tut mir leid, ich bin verkehrt. Solche klaren Ansagen unterbindet oder will ein religiöser Geist verhindern. Man kann einfach nicht Sünde Sünde nennen. Der religiöse Geist ist ein arger Feind gegen echte Überführung und Buße. Hat eine Menge Ausflüchte. Und das alles mit Schriftstellen und frommen Formulierungen. Es fällt uns dann schwer, Sünde beim Namen zu nennen. Es fällt uns schwer, klare, eindeutige Sätze zu formulieren. Es fällt uns schwer, Verantwortung zu übernehmen. Und das können wir sehen, wie Jesus auch mit Sündern umging. Es war sehr klar und eindeutig. Und der 1. Johannesbrief sagt, dass wir müssen unsere Sünde bekennen und dann ist er treu und gerecht und vergibt uns. Und Religiosität tut alles, dass es nicht an diesen Punkt kommt, weil Religiosität will uns weiter gebunden halten, auch im fleischlichen Verhaltensweisen. Und deshalb versucht Religiosität immer, unser Fleisch zu beschützen, zu bewahren und zu pflegen. Diese Unwilligkeit, sich zu demütigen, Unwilligkeit, echte Umkehr zu tun. Ja, eine umfangreiche Kenntnis der Schrift. Bis ins Detail hinein und dann noch ins noch größere Detail und dann noch einen Urtext und von dort noch tiefer in die urgriechischen Wurzeln, bis wir irgendwann bei Athen wieder rauskommen. Und aus diesem umfangreichen Wissen und Erkenntnis der Schrift heraus legt der religiöse Geist großen Wert auf Details. Ein Standardthema, wo Religiosität ganz massiv wirkt und auf dem Plan ist, Thema Abendmahl. Religiöser Geist wird immer beim Abendmahl ganz technisch und ganz so muss und so muss das sein. Und wenn es nicht so ist, kann ich da nicht mitgehen. Wir hatten das vor Jahren. Wir haben unseren Gebetstreffen in der Gemeinde ungefähr einmal im Monat, wo wir auch ziemlich regelmäßig das Abendmahl miteinander nehmen. Und dann sind wir da halt in einem großen Kreis und dann gibt es da vorbereitet Becher mit ein bisschen Wein und ein bisschen Brot, irgendwelches Toastbrot und dann stehen wir so in Gruppen von 3 vor 5 Leuten und wir danken dem Herrn, dass er für uns gestorben ist und so weiter. Und wir geben uns das und ja, ganz einfach. Und es waren eine Familie in der Gemeinde, die genau das aus der Schrift heraus wussten, dass das so überhaupt nicht geht. Und daran scheiterte das Ganze am Ende mit und sie haben die Gemeinde verlassen, weil das diese Form so überhaupt nicht geht. Das ist viel zu unheilig. Heiligkeit, die Religiosität erzeugt, hängt sich immer an äußeren Dingen auf. Es gibt religiöse Frisuren, es gibt religiöse Röcke, es gibt religiöse Krawatten. Da sind die äußeren Dinge ganz, ganz wichtig. Und da gibt es so wie eiserne Gesetze und alles, was da nicht hineinpasst, das geht nicht. Und unter dem Deckmantel, ich will ganz klar dem Herrn folgen und mich hier nicht versündigen, kann ich da kein Teil davon sein. Es ist unheimlich eng, unheimlich schmal. Religiosität hat immer einen ganz schmalen Horizont. Weil wenn du einmal in Afrika warst und abends mal miterlebt hast, weißt du, es muss auch anders gehen. Ganz schmal, ganz eng. So muss das sein. Genau so und genau so. Es gibt eine Menge Passagen, wo Jesus das anspricht und aufs Korn nimmt. Die ganzen Sachen, was ein Jude nicht essen darf. Und Jesus kommt daher und erklärt alle Speisen für rein. Bruch. Und dann kommen heute wieder religiöse Kräfte und wirken in Gemeinden hinein. Und dann ist wieder Schweinefleisch fraglich. Dann surft das unter der Gesundheitsschiene. Und dann sind Dinge wieder verboten. Jesus hat eindeutig erklärt, dass nichts verboten ist. Wir können alles genießen. Sehr profan. Was oben reingeht, wird hinten ausgeschieden. So hat Jesus das profan erklärt. Aber wir sind heiliger wie Jesus. Wir wissen da, das müssen wir noch ein bisschen genauer und hier müssen wir noch mehr beachten. Das ganze Thema Dämonen, Flüche. Vor Jahren war das mal für mich eine Überführung. Schloss von einem Missionar. Weiß nicht, irgendwo in Tibet oder Thailand, also dort, wo solche riesigen Götzentempel stehen. Und irgendwie hat er dort nirgendwo einen Platz gefunden, um zu übernachten. Und da dieser Buddha-Tempel oder was weiß ich, was es für einer war, oder war es ein hinduistischer, egal. Jedenfalls, irgendwo Tempel war auf. Da ist er da reingegangen, hat schlafen gelegt, weil da hat er ein Dach über den Kopf. Da dachte ich so, boah, dort, wo die ganzen Dämonen sind. Und dann war mir klar, ja, der Mann wusste, ich bin ein Kind Gottes und wenn es hier trocken ist, kann ich hier schlafen. Auch selbst wenn immer die Buddha-Statue steht, was geht mich das an? Ich bin doch ein Gesandter des Höchsten. Was ist denn der kleine Buddha? Hat mich echt, boah, ja. Was haben wir noch? Umfangreiche Kenntnis der Schrift und wenig ihn selbst kennen. Oder der Gegensatz, viel Wissen und ganz wenig Offenbarung. Die Pharisäer hatten ein umfangreiches Wissen. Und nur ganz wenige Offenbarungen, wer Jesus ist, wer er war, als er als Mensch kam. Der religiöse Geist bringt uns eine gewisse Zufriedenheit aus religiösen Riten oder religiösen Handlungen. Und wir fühlen uns gut, wenn wir da Pflichten erfüllt haben und da fleißig waren. Und wir fühlen uns schlecht, wenn wir da faul waren oder versäumt haben. Seine Unzufriedenheit oder die Überzeugung, nicht geistlich genug zu sein, wenn bestimmte religiöse Riten fehlen. Und religiöse Kräfte bewerten gerne die echten geistlichen Taten als ungeistlich. Und irgendwie als unter einem hohen geistlichen Niveau oder so. Ich lese uns mal was vor aus Jesaja 58. Ich bin ja sonst leidenschaftlicher Verfechter für die Elberfelder Bibel. Aber diese Passage hat der Martin Luther für meine Begriffe eindeutig besser übersetzt. Deshalb lese ich die auch gleich aus einer Luther-Übersetzung. Jesaja 58, ab 1. Ich will einfach noch mehr Passagen aus der Schrift uns zeigen, dass ihr seht, das sind nicht irgendwie nur Behauptungen. Also ich lese aus der Luther-Übersetzung Jesaja 58, 1. Rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Das war der Ruf an Jesaja. Getrost dem Volk seine Sünden verkündigen. Also wer gerne in das Amt des Propheten wachsen will, das ist ein Teil der Arbeit. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Und dann antwortet Gott, also das ist so der Aufschrei des Volkes, wir machen so viel und du reagierst nicht. Warum siehst du das nicht? Und Gott sagt, siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr, schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das ist eine ganz starke Beschreibung religiöser Aktivitäten oder Dinge, die aus dem religiösen Geist heraus getrieben sind oder veranstaltet werden. Die äußere Form stimmt, das Volk hat gefastet, sich kasteit. Und das sicherlich ganz konsequent. Analog, Jesus sagt den Pharisäern, ihr verzehntet noch eure Gewürze. Aber im täglichen Leben habt ihr Streit und Zank und seid schlecht untereinander, schlagt mit gottloser Faust rein, ihr hadert und ihr zankt. Und deshalb ist das ganze Kastein und der ganze Gottesdienst für mich wertlos, nutzlos. Es gibt eine andere Stelle, da geht Gott noch weiter und sagt, das widert mich an. Das Ganze geht mit dem geneigten Kopf und der Binse und ich bin ja so demütig und alles einher. Alles außen und innen Raub und Gier. Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr reinigt das Äußere des Bechers und innerlich seid ihr voller Raub und Gier. Also der Gottesdienst hat hier gestimmt. Sie haben regelmäßig gefastet. Wir vielleicht nicht tun. Aber wenn wir dabei in unseren eigenen Wegen leben, kein Problem damit haben, Dinge zu tun, die falsch sind, stolz bleiben, da ist ein Streit, nein, ich gebe nicht nach, nein, ich bin im Recht. Aber wir fasten regelmäßig, ist das alles wertlos, weil Gott uns insgesamt sieht, unser ganzes Leben sieht. Und dann erklärt Gott durch den Prophet, was denn für ihn ein Fasten ist, was ihm gefällt. Ab Vers 6. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Da ist jemand schuldig geworden an dir und du sagst, das vergebe ich dem nicht. Dann bindest du diese Person. Und das ist ein Fasten, was dem Herrn gefällt. Wir entlassen andere aus ihrer Schuld. Und da können wir zu jeder Versammlung sein und wir können aktiv sein und als Erster da sein und den Saal heizen und das Licht einschalten und dann, wenn alle gegangen sind, der Letzte sein und unter der Woche noch das ganze Staubsaugen. Und wir können da alles machen. Wir können Aktivitäten tun, wie wir wollen. Wenn es in unserem Herzen so aussieht, wie es hier beschrieben ist, ist das etwas, worauf Gott nicht antworten wird. Deshalb dieser Vers 2 ist in der Lutherbibel wirklich besser übersetzt. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht und sie begehren, dass Gott sich nahe. Aber wenn unser Leben so aussieht, wenn wir unseren Stolz gewähren lassen, dann ist es eben nur Aktivität. Und wie oft ist es in unserem eigenen Leben so gewesen oder findet es aktuell statt? Die Aktivitäten stimmen, aber in unserem Inneren sind Dinge verkehrt und wir weigern uns, das anzuschauen, wir weigern uns, uns zu bewegen. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Das Joch auf jemand legen ist, da war schon immer so, und das wird sich auch nicht mal ändern, da ist so gut. Wir kennen uns jetzt schon so und so viele Jahre, da war schon immer so, da wird es immer so bleiben. Joche auf Menschen legen, sie festlegen in dem, wo sie verkehrt waren oder gewesen sind. Das Wort Gottes sagt, wir kennen einander nun nicht mehr nach dem Fleisch. Da ist eine Prostituierte und die kommt zum Herrn und die beginnt jetzt Jesus nachzufolgen und das bedeutet, wir kennen sie nicht mehr als Prostituierte, sondern sie ist jetzt ein reingewaschenes Kind Gottes. Und niemand darf sie mehr aus der Vergangenheit heraus in irgendwelche Schubladen einordnen oder da Joche auf jemanden bringen. Gib frei, die du bedrückst und reiß jedes Joch weg. Vers 7, und der erste Satz ist ja von Gott, das ist ein Fasten, was mir gefällt. Und dann sehen wir, alles, was da kommt, sind Taten. Und nicht das Selbstkasteien und Hungern. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Ein erbarmendes, mitleidiges Herz für materielle Nöte. Ich denke, dass es echt unterentwickelt ist in unseren Gemeinden. Und in manchen Gemeinden ist es Tatsache, dass die Leiter oder die Pastoren die Ärmsten von der ganzen Gemeinde sind. Und dass man denen Gehalt zahlt, wo kein anderer in der Gemeinde dafür auf Arbeit gehen würde. Ich war schon in Häusern und Wohnungen von Pastoren, da kommt doch fast die Tränen, wie die leben müssen. Der ganze Bereich des Gebens, der ganze Bereich, eindeutig geschrieben von Paulus, dass man denen, die im Wort unterweisen und Lehre geben, an allen Gütern Anteil gibt, total unterbelichtet. Ist noch zu 0,03% entwickelt im Leib Christi. Brich dem Hungrigen dein Brot, die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus, wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten, deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst, nicht mit Fingern zeigst, nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt, den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Wenn dann schon das Dunkel wieder Mittag ist, ja, wie ist dann erst der Mittag? Also was Gott hier seinem Volk vorwirft, ist, sie begehren meine Wege zu wissen. Wissen, 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 wissen. Und dadurch fühlen sie sich gerecht in ihrem Handeln, obwohl sie es nicht sind. Und sie fordern auf der Grundlage selbstgerechter religiöser Opfer, das Kasteien des eigenen Leibes, fordern sie des nahen Gottes. Und das noch begleitet mit einer falschen Demut. Und im Gegensatz dazu zeigt uns hier diese Passage aus der Schrift, was Gott gefällt, ein wohlgefälliges Fasten, echte geistliche Taten, Menschen freilassen, die wir verurteilt haben und die wir vielleicht sogar um ihre Freiheit beneiden. Freilassen von Menschen, die wir in die gleiche Religiosität zwingen wollten, wie wir sind oder in der wir leben. Und jetzt wollen wir uns eine Passage anschauen aus Johannes 9. Ich denke, das wird uns noch ein Stück voranbringen. Also ich lese erstmal die komplette Geschichte und dann wollen wir nochmal uns von Vers zu Vers voranarbeiten. Johannes 9, ich lese euch das mal vor. Da braucht ihr vielleicht nicht in eurer Bibel mitlesen. Lasst es mal auf euch wirken. Und als er, also Jesus, vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Das muss man sich mal kurz bildlich vorstellen. Und er sprach zu ihm: Geh hin und wasch dich in dem Teich Siloa, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen: Ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere sagten: Nein, sondern er ist ihm nur ähnlich. Er sagte: Ich bin es. Sie sprachen zu ihm: Wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig und salbte meine Augen damit und sprach zu mir: Geh hin nach Siloa und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist jener? Er sagt: Ich weiß es nicht. Sie führen ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Es war aber Schabbat, als Jesus den Teig bereitete und seine Augen öffnete. Nun fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er sprach zu ihnen: Er legte Teig auf meine Augen und ich wusch mich und ich sehe. Da sprachen einige von den Pharisäern: Dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Schabbat nicht. Andere sagten: Wie kann ein sündiger Mensch ohne Zeichen solche Zeichen tun? Und es war ein Zwiespalt unter ihnen. Sie sagten nun wieder zu den Blinden: Was sagst du von ihm, weil er deine Augen geöffnet hat? Er aber sprach: Er ist ein Prophet. Es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden, bis sie die Eltern dessen, der sehend geworden war, riefen. Und sie fragten sie und sprachen: Ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Seine Eltern antworteten und sprachen: Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Und wie er jetzt sieht, wissen wir nicht. Oder wer seine Augen geöffnet hat, wissen wir nicht. Fragt ihn. Er ist mündig, er wird's selbst über sich reden. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Deswegen sagten seine Eltern: Er ist mündig, fragt ihn. Sie riefen nun zum zweiten Mal den Mensch, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Sie sprachen wieder zu ihm: Was hat er dir getan? Wie öffnete er deine Augen? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmals hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Sie schmähten ihn und sprachen: Du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn an hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Als Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten und er ihn fand, sprach er, glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und damit er redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Das muss Sünde sein. Religiosität will alles verstehen und will alles erklären. Dann geht die Geschichte weiter. Ich finde es sehr interessant, dass Jesus sich auf die Erde beugt und mit seinem Speichel und Staub oder Dreck einen Teig anrührt. Und jetzt habe ich mich belesen, die Juden mussten ja über die Gebote hinaus noch eine ganze Menge Regeln und Gesetze erfinden, weil sie eben religiös waren und das ganze Äußere das große Gewicht hatte, ohne Offenbarung, ohne die Person, um die es da ging, überhaupt zu kennen, ohne Gott zu kennen. Und ich habe mich belesen, dass nach den jüdischen Gesetzen es erlaubt war, am Schabbat Wasser zu Kleie zu kippen, um das den Tieren zu füttern. Also Wasser da reinschütten und gut. Aber Wasser irgendwo reinkippen und das miteinander kneten oder vermengen, das war verboten am Schabbat. Deshalb hat Jesus genau das gemacht. Was wir nebenbei mit herlernen können, dass auch in Bezug auf Heilung oft Aktion desjenigen gefragt war, der heil werden wollte. Er hat nicht sofort gesehen, sondern er hat ihn dahin geschickt, sich in diesem Teich zu waschen. Also das war für mich ein interessantes Detail, dass dieses mit Wasser mit etwas vermischen oder mit etwas verrühren, dass das am Schabbat verboten war. Und da sie da wahrscheinlich gerade irgendwo standen, bot sich nichts anderes an und da hat Jesus eben Wasser mit Dreck vermischt. Und da er noch blind war und das nicht gesehen hat, war es für ihn vielleicht nicht so schlimm. Dann geht es weiter, Vers 11, wo die ersten Leute ihn fragen, wie denn seine Augen geöffnet wurden, dass er antwortet, der Mensch, der Jesus heißt. Also dieser Geheilte, dieser ehemals Blinde, hatte zu dem Zeitpunkt keine Offenbarung und bezeichnet Jesus der Mensch. Und was wichtig war für ihn, da er antwortet, der Mensch, der Jesus heißt, hat er also keine Offenbarung, wer Jesus ist, aber er war ihm gehorsam. Er hat das getan, was Jesus ihm gesagt hat. Das ist ein Beispiel für uns. Wir verstehen Dinge nicht und uns fehlen in bestimmten Dingen auch Offenbarungen. Und trotzdem ist es gut, gehorsam zu sein, so wie das auch die Anne gelehrt hat. Dann sprachen sie zu ihm, wo ist jener? Er sagt, ich weiß es nicht. Und dann ist auch dort in dieser Zeit so üblich gewesen, wenn irgendwie Fragen nicht zu klären waren, dann kam das vor die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten auch zum Teil die Funktion, Dinge zu richten und zu ordnen. Und es ist also klar, dass es vor die Schriftgelehrten und Pharisäer kommt. Deshalb führten sie ihn dahin. Und dann erfahren wir, dass es also am Schabbat geschehen ist. Und dann fragten ihm die Pharisäer, wie er sehend geworden ist. Er sprach, er legte Teig auf meine Augen und ich wusch mich und ich sehe. Und dieses Teig kneten war verboten. Und jetzt sagt er hier Teig. War sofort für die Pharisäer das Signal, das ist verboten. Da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Schabbat nicht. Das ist die Schlüsselgeschichte. Der hat ein Harry Potter Buch im Schrank stehen, da kann nicht von Gott sein. Der tut das und das, passt nicht in meine Lehre, kann nicht sein, weg. Das ist die die Art, wie der religiöse Geist Isolation voranbringt. Das äußerliche Einhalten von Geboten, von Riten, von Normen und Regeln ist so viel wichtiger, als dass ein Mann da blind war, sehen konnte. Das bedeutet zu dieser Zeit, dass er betteln musste und ich denke, furchtbar arm war und das Betteln vielleicht gereicht hat, um alle 3-4 Tage mal was zwischen die Zähne zu bekommen. Ich habe mich belesen, es war zu dieser Zeit verboten, öffentlich zu betteln. Und die Bettler, die gebettelt haben, hatten die Erlaubnis dazu. Und deshalb können wir daraus schließen, wenn er die Erlaubnis hatte, dass es da keinerlei Anverwandte gab, die hätten die Familie ernähren können. Also geht es nicht nur, was heißt nur, dass ein Blinder sieht, sondern hier geht es um das gesamte Existenzding einer Familie. Es durfte in Jerusalem sonst niemand betteln, einfach so. Das war nicht erlaubt. Und für die Pharisäer war es viel wichtiger, dass es an einem Schabbat und das darf nicht sein. Da ist null Barmherzigkeit, null Freude über das, was der Herr tut. Und das ist abartig. Jeder Gottlose, der mit Religiosität noch nie was zu tun hatte, wird sich da freuen können. Aber religiöse Menschen können das überhaupt nicht wahrnehmen, können gar nicht sich freuen über das, was der Herr tut, weil das war am Schabbat und das darf nicht. Das ist verboten, Punkt. Und ihre Sicht war ganz klar, wenn Jesus das an einem Schabbat tut, ist das ein sündiger Mensch. Das war ihre Schlussfolgerung. Diese Handlung bedeutet, Jesus ist ein sündiger Mensch. Ganz klar anhand ihrer Gesetze bewiesen. Wie schnell beweisen wir anhand unserer Gesetze, das ist ein sündiger Mensch, weg. Sie sagt nun wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen geöffnet hat? Sie wollten unbedingt wissen, für wen der ehemals Blinde Jesus nun hält. Und interessant ist, dass dieser Mann jetzt sagt, er ist ein Prophet. Mensch, Prophet. Das heißt, die Offenbarung in dem Mann über Jesus beginnt zu wachsen. Seine zweite Antwort war nicht mal der Mensch, der Jesus heißt, sondern er ist ein Prophet. Und dann kommt die Passage, dass die Juden das nicht glauben wollten, dass das wirklich der Blinde ist. Und nach jüdischer Kultur ist es so gewesen, dass eine Sache als wahr galt bei 2 oder 3 Zeugen. Wenn das von 2 oder 3 Zeugen bestätigt war, dann war das eine Tatsache, die gestimmt hat. Und deshalb wollten sie seine Eltern befragen. Also bevor nicht eine Sache mit 2 oder 3 Zeugen bestätigt war, wurde auch niemand verurteilt. Und sie fragten sie und sprachen, ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Und seine Eltern antworten, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Ja, sie wussten es natürlich. Und die Angst davor, ausgeschlossen zu werden aus der Synagoge, haben sie so diese Abkürzung oder diesen Weg beschritten, fragt ihn selber, bitte, wir wollen diese Konsequenzen nicht. Aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden, bedeutete, aus dem gesamten gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen zu sein. Du warst geächtet oder du warst verbannt. Du warst aus der Gesellschaft draußen. Das hieß nicht nur, ich darf nicht mehr in den Gottesdienst kommen. Das hatte verheerende Auswirkungen für die jeweiligen Leute. Genau, und dann lesen wir, dass sie schon übereingekommen waren, wenn ihn jemand als Christus bekennen würde, dann aus der Synagoge raus. Da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen, gib Gott die Ehre. Gib Gott die Ehre. Frommer Sprachgebrauch. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Religiosität weiß immer alles. Religiosität hat ganz selten, da fehlt mir der Plan. Wir müssen warten, was Gott sagt. Keine Ahnung, wie das so zusammenhängt. Wir brauchen hier Klarheit vom Herrn. Religiosität weiß immer alles. Wir wissen, dieser Mensch ist ein Sünder. Sie sind so gewaltig im Irrtum. Sie redeten von dem Sohn Gottes. Wir wissen. Und dann sagt er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Erstmal ist es sehr gut nachzuvollziehen, dass es für ihn das entscheidende Ding ist. Und ich finde es erstaunlich, dass er nicht bereit war, in das Urteil mit einzusteigen. Ja, klar, wenn ihr sagt, Schabbat, ihr seid die Fachleute, Sünder, Sünder. Er sagt, weiß ich nicht. Wer weiß. Sie sprachen wieder zu ihm, was hat er dir getan? Wie öffnete er deine Augen? Das ist das zweite Mal. Er hat es schon mal erklärt. Typisch für Religiosität. Es muss ganz genau alles erklärt werden. Es muss im Detail alles ganz genau erklärbar sein. Es muss alles stimmen. Ich erinnere mich an diese Zeit, dass von Toronto aus so dieser Toronto-Segen kam, in vielen Gemeinden, vielen Leute um oder lachten oder was auch immer alles da war. Und da war dann das Gespräch darüber, also es ist überhaupt nicht biblisch, dass jemand nach hinten fällt, wenn dann nur nach vorn. Und da war so ganz viel, und das ist typisch für Religiosität. Religiosität muss es genau wissen. Wie genau tat er deine Augen auf, als ob das irgendwie relevant wäre, wenn der Blinder sieht. Wer will denn da noch wissen, wie genau im Detail wir das jetzt gemacht haben? Hat Jesus ein kleines Rührgerät gehabt für seinen Speichel? Welche Konsistenz hatte der Staub? Wir müssen alles im Religiösen erklären und durchdringen, müssen es also alles wissen. Ganz genau das Detail. Nochmal gefragt, er hat es gerade erzählt. Nochmal, wie hat er das gemacht? Weil an dem Wie finden wir bestimmt ein Detail, was nicht der Norm entspricht. Und damit, wupp, kann es ja nicht richtig sein. Da ist ein Diener Gottes, der lehrt in bestimmten Bereichen richtige, wichtige Dinge. Und dann gibt es vielleicht eine Passage, die irgendwie nicht so schriftgemäß ist, wie es auch gestern Christian erwähnte. Und wir finden eine Passage, ja, das ist aber nicht biblisch. Die Lehre weg, falsch. Das ist religiös. Dann geht es weiter. Ich habe es euch schon gesagt, ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Wollt ihr auch so fachmännisch dann den Teig anrühren? Und das ist auch markant. Sie schmähten ihn. Oder vielleicht in unserer heutigen Sprachgebrauch übersetzt. Sie haben ihn verlästert, verachtet, verspottet, verhöhnt. Du bist sein Jünger, du. Aber wir sind Moses Jünger. Wenn man kurz überdenkt, wie das Volk mit Mose umging, würde ich das nicht unbedingt so herauskehren. Wir sind Moses Jünger, weil sie haben ununterbrochen bewiesen, Mose ungehorsam zu sein und widerspenstisch. Und wir wollen nach Ägypten zurück und du bist schuld. Wir sind Moses Jünger. Also das hatte ich schon erwähnt, Johannes der Täufer hat es auch sehr klar herausgestellt, die Stolz auf Herkunft oder religiöse Leistung, Einhalten von Regeln und Geboten, der Stolz zu einer bestimmten Gemeinde zu gehören oder ein komischer Stolz zur FCG zu gehören, führt nirgendwo hin. Johannes sagt, Gott kann aus diesen Steinen Kinder für Abraham erwecken. Vers 29, wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, aber von diesem wissen wir nicht, woher er ist. Wir wissen alles. Und Wissen ohne Offenbarung führt nicht in die Wahrheit. Wissen ohne Jesus, Bibel ohne Jesus, Wort Gottes ohne Jesus führt nicht in die Wahrheit. Die Theologieprofessoren an unseren kirchlichen Ausbildungsstätten beweisen uns das, dass das intensive Studium der Schrift ohne die Person Jesus nicht in die Wahrheit führt. Und der Mensch antwortet und sprach, hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Der Geheilte zeigt ihnen ihr Dilemma, dass sie meinen, alles zu wissen, und die Hauptsache wissen sie nicht. Und dem unreligiösen, geheilten, gottlosen, normalen Mensch, Bettler, ist das sehr klar. Ihr seid doch die Fachleute und behauptet es von euch. Und ihr glaubt alles zu wissen und dieses schwerwiegende und gewaltige Ding wisst ihr nicht. Das ist aber ganz dünne. Und dann sagt er weiter, wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Hier schreitet seine Offenbarung über Jesus fort. Er hat zuerst geantwortet, ein Mensch. Dann hat er antwortet ein Prophet, und hier spricht er von Jesus, dass er gottesfürchtig ist und seinen Willen tut. Seine Offenbarung wächst über diese Phase. Dann Vers 32, von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Nun habe ich gecheckt und dachte mir, Moment, hat wirklich niemand von Anbeginn gehört, dass jemand eines blinden Augen aufgetan hat? Und ich habe mit dem Bibelprogramm nachgesucht und es stimmt nicht. In der Schrift ist es eindeutig verankert. Da habe ich zwei Stellen gefunden. Kann ich uns kurz vorlesen, müssen wir nicht aufschlagen. Also seine Antwort war, Jesus ist gottesfürchtig und einer, der seinen Willen tut. Und sagt dann, man hat ja noch nie gehört, dass jemand die Augen eines Blinden geöffnet habe. Hier hätte die Schriftkenntnis der Pharisäer einsetzen können, hat sie aber nicht. Weil in Jesaja 42,6 steht, ich, der Herr, habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Also sie kannten die Propheten, hätte ihnen sofort diese Stelle eigentlich präsent sein müssen. Dann gibt es noch eine Passage, 2. Mose 4,11. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Wenn wir sehen, wie Paulus aus den Mose-Passagen heraus lebendig gelehrt hat und sie wären wirklich vom Heiligen Geist berührt gewesen und nicht vom religiösen Geist besetzt gewesen, hätten sie sofort anhand dieser Schriftstelle aus 2. Mose 4 sehen können, Moment, hier steht geschrieben, unser Gott macht Leute blind und Leute sehend. Und hätten einordnen können, das ist ein Werk des Herrn. Und Psalm 146,8, der Herr öffnet die Augen der Blinden. Also dem Mann ist es nicht übel zu nehmen, weil das war kein Schriftgelehrter. Der hat gebettelt und kannte die Schriften nicht. Und sagt dann aber weiter, wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Wenn Religiosität Korrektur erfahren soll, ist die Reaktion, was ist denn eigentlich überhaupt in deinem Leben los? Du bist in Sünden geboren. Guck erstmal auf dein Leben, ehe du mich belehrst. Das ist eine typisch religiöse Reaktion auf Korrektur. Wir sind die Gerechten und du bist in Sünden geboren und deshalb bist du prinzipiell überhaupt nicht in der Position, uns zu belehren. Hochmut und Stolz. Sie konnten von dem Geheilten nichts annehmen, weil er ist in Sünden geboren, als ob sie das nicht wären. Und dann kommt die Passage, dass Jesus das gehört hat, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Und als er ihn fand, sprach er, glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr? Dass ich an ihn glaube. Und Jesus sagt, du hast ihn gesehen und damit er redet, ist das. Und er sprach, ich glaube, Herr. Und warf sich nieder. Er antwortet zuerst, der Mensch Jesus, der Prophet, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut. Und bis hin, ich glaube. Dieser Mensch hat Jesus am Ende erkannt. Eine wunderbare Sache. Dann sagt Jesus, ich bin zum Gericht auf diese Welt gekommen, dass die da nicht sehen, sehend werden. Und das meint jetzt zwei was. Dieser Blinde, körperlich blind, hat körperlich gesehen. Und das meint, die geistlich blind sind, werden sehend. Dafür ist Jesus gekommen. Und ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Lasst uns erstmal uns selber für geistlich blind halten. Versteht ihr, was ich damit meine? Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass die, die nicht sehen, sehend werden und die, die sehen, blind werden. Das hörten die Pharisäer, die bei ihm waren und sprachen, sind wir denn auch blind? Also wir sind doch nicht etwa blind, weil sie jetzt schon irgendwie registriert haben, es geht um sie. Krass die Frage, sind wir denn auch blind? Religiosität ist von sich selbst überzeugt, und kann nicht glauben, im Irrtum sein zu können. Und das ist das Finale, was Jesus dann sagt, wärt ihr blind, hättet ihr keine Sünde. Nun aber sprecht ihr, wir sind sehend. Und damit bleibt eure Sünde. Deshalb wollen wir uns hüten vor dieser Haltung, die religiös ist. Wir wissen alles, wir sehen alles, wir haben alles erkannt. Wer sich für sehend hält, sagt Jesus, bleibt. Und wer sagt, ich habe ja keinen Plan, mir fehlt hier echt die Offenbarung, ich bin hier in dem Gebiet irgendwie blind, ich tappe hier im Dunkeln, was ist hier los? Der bekommt Offenbarung. Ein paar praktische Gedanken noch. Ich denke, dass es gut und richtig und wertvoll ist, auch christliche Bücher zu lesen. Und die sind wichtig und haben ihren Platz. Aber unser Verhältnis, Lesen des Wortes und Lesen christlicher Bücher, kommen mir vor und so in Gedanken, sollte 2:1 sein. 2 Anteile Bibel, 1 Anteil christliche Bücher. Wenn wir zu 99% uns in der christlichen Bücherwelt bewegen und nicht in der Schrift selber, ist es gefährlich. Würde ich davor warnen. Es ist schon zu spät. Ich möchte das erwähnen, Matthäus 15, da haben wir diese Passage, Jesus und die Pharisäer. Da geht es darum, Vater und Mutter zu ehren. Der Hintergrund dieses Gebotes war, dass die erwachsenen Kinder für den Lebensunterhalt ihrer Eltern aufkommen, weil es keine Rentenkasse gab. Und wenn der Vater und die Mutter nicht mehr gehen konnten, nicht mehr auf dem Feld arbeiten konnten, nicht mehr für die Tiere sorgen konnten, dann heißt Vater und Mutter ehren, die erwachsenen Kinder, die Kraft hatten zum Arbeiten, haben Essen und Trinken mit erwirtschaftet für ihre Eltern. Das ist Vater und Mutter ehren. Hat überhaupt nichts damit zu tun, meine Mutter ist in einer katholischen Kirche und wenn ich da jetzt ausdrehe, dann verunehre ich meine Mutter. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist der Hintergrund dieses Gebotes. Es geht auch um die materielle Versorgung, dass die gesichert ist. Und Jesus prangert hier an, Matthäus 15, ich nehme an, ihr kennt die Passage, da hatten die so eine Angewohnheit, über irgendwelche finanziellen Beträge oder materiellen Gaben irgend so ein Wort auszusprechen und dann war das eine Opfergabe für den Tempel. Und Jesus sagt, wie könnt denn ihr von eurer Habe Opfergaben in den Tempel geben und eure Eltern nicht versorgen? Und er sagt, der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren, also nicht zu versorgen, weil er ja über das, was hätte den Eltern zukommen können, dieses Wort gesprochen hat und damit war das eine Opfergabe für den Tempel. Und ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht in eurer Überlieferung willen. Wie oft machen wir das Wort Gottes ungültig aufgrund unserer Überlieferungen oder Traditionen oder religiösen Muster? Heuchler, treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Das ist auch nochmal ein Beispiel dafür. Das Äußere, lieber Opfer und Tempel geben und dabei die eigenen Eltern nicht versorgt sind. Und auch noch eine lange Passage, wenn ihr das auch mal zu Hause noch studieren wollt, der ganze Malachi-Brief behandelt diese Problematik. Wenn wir mal ganz kurz die ersten Verse uns anschauen. Der Herr sagt ganz am Anfang, ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr, und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erbbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Das sind die Sinnbilder für religiös sein und geistgeleitet sein. Auch Kain und Abel sind alles solche Sinnbilder für die beiden Richtungen, die uns da helfen, bei der Offenbarung selber zu bekommen. Und dann Malachi Kapitel 2, Vers 13. Und zweitens tut ihr diese, bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eurer Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Und ihr sagt, weswegen? Der Gottesdienst hat gestimmt, die Aktivität war richtig, sie haben mit Tränen den Altar bedeckt, sie haben Opfer gegeben, das Äußere war perfekt. Und sie fragen, warum nimmst du das nicht mehr an, weswegen? Und der Herr sagt, deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und da hat sie nicht zu einem gemacht, zu einem Fleisch in dem Geist. Und dann, denn ich hasse Scheidung und so weiter. Also letzten Endes spricht Gott hier den moralischen Verfall in dem Volk an und sagt, eure Gottesdienste können so perfekt sein, wie sie wollen. Das ist alles nur religiöse Hülle. Mich interessiert euer Herz. Wie ist eure Ehe? Wie ist eure Beziehung untereinander? Gibt es da Barmherzigkeiten, Erbarmen? Ist da Hilfe für Not? Oder ist das alles nur frommes Gerede? Das ist nochmal eine Passage. Der Gottesdienst stimmt, wir bedecken mit Tränen den Altar. Wie in dieser Gemeinde von Dars erzählte. Sobald man dort anfängt mit Beten, kommen die Tränen. Und man glaubt, meine Güte, das ist alles so tief und so, boah, da bin ich ein Heide. Und dann gehen sie zu Hause ihre Wege, erleben irgendwas. Religiosität. Ist jetzt kurz vor 12. Ich muss noch mal ein bisschen was nachlesen, kurz, weil ich nicht in der Reihenfolge in meinem Konzept war. Ich muss noch was vergessen habe. Das Anschauen der Äußerlichkeiten und die Richtigkeit der äußeren Dinge, was es nicht meint, dass jetzt plötzlich Sünde etwas ist, was wir tolerieren oder für normal halten oder salonfähig. Aber Religiosität sieht sehr gerne die Sünde des anderen und sieht sehr gerne, was der andere zu tun hätte, wo der andere sich ändern muss. Religiosität hört gerne Ermahnungen für die anderen, hört gerne Wort Gottes für die anderen. Und es ist dieses, man trifft auf eine Person oder eine Gruppe oder eine Gemeinde und man weiß sofort, was da alles fehlt, was da alles noch sein müsste, was nach der Lehre alles mangelhaft ist. Und das bringt uns, wenn wir wirklich mit Religiosität zu tun haben, sofort zu dem Schluss, keine Gemeinschaft, geht nicht weg. Ohne, dass wir jemals das Herz einer Person kennengelernt haben. Und das ist mein Gebet, meine Hoffnung. Und da wollen wir dem Heiligen Geist vertrauen, uns das auseinanderzunehmen, dass wir nicht wieder von der anderen Seite vom Pferd fallen, dass wir dann sagen, dann ist irgendwie jetzt alles richtig. Dann hätte ich ja meine Gemeinde nicht verlassen müssen, wo es gar nicht mal um Gott ging. Nein, das meint das nicht. Und lass uns darüber nachdenken, wie hat Jesus gehandelt? Wie hat er sich verhalten? Und das, die Auseinandersetzung Jesus und die Pharisäer ist das Symbol, ist die geistliche Botschaft, Leben aus dem Geist und Religiosität. Daran, an die ganzen Gespräche, an die Antworten von Jesus, kann man da ganz, ganz viel lernen und nachdenken, überlegen. Gerade dieses von außen, da gab es Vorschriften, wann genau wie oft welche Becher, welche Schüssel zu reinigen ist. Was auch aus Sicht der Hygiene sinnvoll war. Und ja heute auch bei uns Standard ist. Und innerlich seid ihr voller Raub und Gier. Und das, solche Dinge sollen zu uns sprechen. Wir sind in der Versammlung, wir heben die Hände, wir ehren den Herrn und wir sprechen Gebete. Und in Bereichen unseres Lebens, die keiner sieht, läuft etwas völlig anderes. Das ist nichts als Religiosität. Sich an solchen Aktivitäten ergötzen, sich wieder meine Lehre gönnen und in anderen Bereichen meines Lebens, die vielleicht keiner sieht, laufen finstere, verkehrte Dinge ab. Setzen wir Menschen im Bild gesprochen in Gefängnisse oder legen Joche auf Menschen, beharren auf unser Recht, weigern uns, dass echte Herzensveränderung kommt. Ich bin Leuten begegnet, die mir glaubhaft versichern wollten, dass sie über viele, viele Jahre Land auf Land ab auf der Suche waren und keine Person finden konnten, mit der sie hätten Gemeinschaft haben können und wo eine geistliche Gemeinschaft möglich gewesen wäre. Und ich könnte mir vorstellen, ein Teil unserer Online-Gemeinde, wenn die in unserem Gemeindealltag mitleben würden, würden die uns binnen von Tagen für total ungeistlich erklären und sagen, das ist ja das allerletzte Jahr. Wenn ich gewusst hätte, dass die Zwickauer so sind, du liebe Zeit, das sind alles Sünder. Ich fürchte, das ist so. Also ich denke, gehen wir in die Mittagspause oder würdest du noch was starten wollen? Diese Schriftstellen wurden genannt, Gott schaut unsere Herzen an. Und da gibt es Sünde im Leben unseres Bruders oder unserer Schwester. Und wir wissen im Wort, dass wir da mal auch jemand ansprechen. Und dass das ganze Bereich Ermahnung, Korrektur, ich denke, wir haben die Lehrer gehört, hatten ja auch in den Gesprächen das öfters festgestellt, so diese Reihenfolge Derek Prinz Lehre, Hartwig Lehre und unsere Lehre. Ihr wisst, dass wir die Dinge lernen und auch so leben und versuchen zu leben. Aber der religiöse Geist pervertiert dieses Ding hin zu, keiner entspricht meinem Niveau und ich kann mich nicht verunreinigen, jetzt mit derartigen Sündern in Kontakt zu sein. Und Jesus beweist uns das Gegenteil. Er konnte mit Huren und mit Zöllnern in Kontakt sein. Deshalb wurde er weder Hure noch Zöllner. Deshalb wurde er nicht ungerecht, deshalb fing er nicht an mit Sündigen. Und die Veränderung in diesen Menschen, das war das, worauf es Jesus ankam. Und die Veränderung geht dann von innen nach außen. Und die Herzensveränderung bewirkt auch äußere Veränderungen bis hin in Entscheidungen. Also die Filme wollen wir nicht mehr. Aber das muss aus unserem Inneren herauskommen, dass es der Heilige Geist uns offenbart und bewirkt. Und nicht, weil da irgendeiner ein Gebot oder ein Gesetz erlassen hat. Und deshalb müssen wir uns jetzt an das Gesetz halten. Religiosität will uns gerne isolieren. Und Jesus ist da sehr klar, sehr zum Erschrecken. Zum wie einen mit dem Holzhammer kriegen. Dass er sagt, ihr seid sehend. Und aus diesem Grunde bleibt ihr, wo ihr seid. Die härtesten Ansagen kommen fast ausschließlich in Richtung Pharisäer. Wie er mit ihnen umspringt, da bleibt dir manchmal die Luft weg. Wenn du überlegst, denkst erstens, oh, das ist dieses Heuchlertum, dieses Gebete sprechen an den Ecken, gesehen werden, breite Gebetsriemen in der ersten Reihe, damit man hört und sieht. Und da ist eine Zeit vor uns, wo der Herr das aus uns rausspülen will, rausbringen will, dass der Heilige Geist solche Bereiche in uns einnehmen kann und wir anstatt nach religiösen Riten, nach dem leben, was der Geist uns sagt und dass wir Leute sind, durch die der Heilige Geist weiter durchdringen kann und Religiosität rausschaffen kann aus der Christenheit, aus den Kindern Gottes in unserem Land. Und da sind so viele gute Sachen schon gesagt worden, dieses auch in unserer Zeit im Gebet auf Gott hören, dass unser Ziel ist, ihn, die Person kennenzulernen, Jesus selber zu kennen, Jesus selber zu hören und durch das Wort Jesus zu sehen, durch das Wort Jesus zu hören und nicht das Wort zu einem Wissensschatz, zu einer Bibliothek in uns werden zu lassen, wo wir genau wissen, was der andere zu tun und zu lassen hat und was der darf und was der nicht darf. Ich glaube, es entsteht viel Unheil in dem Bereich von Gläubigen, die sehr ernst Jesus nachfolgen wollen und die auch da Dinge auf sich nehmen und wo wir sagen, wir schaffen Kompromisse aus unserem Leben. Ich glaube, es entsteht viel Unheil in Beziehungen durch dieses sich in andere Dinge einmischen unter dem Deckmantel der Ermahnung. Der erste Petrusbrief stellt Leute, die sich in andere Dinge einmischen, auf eine Stufe mit Mördern. Das ist schon irgendwie krass. Derek Prinz, wenn ihr den auch so mögt, hat eine Lehre Aufseher oder Wischestuhr. Und geht auf dieses Ding ein. Wie viel Krieg gibt es in Gemeinden und Gruppen durch das sich in andere Dinge einmischen? Und wenn wir da sehen, da sind Festungen bei Geschwistern, dann ist der Weg geistgeleitet, wie ist damit umzugehen und was muss da her? Und da muss Offenbarung kommen, damit echte Umkehr geschieht. Und nicht dieses, meine Gesetze müssen jetzt auch deine sein. Ich lebe hier nach diesen Regeln und du hast jetzt auch nach diesen Regeln zu leben. Und wenn du nicht nach meinen Regeln lebst, passen wir nicht zusammen, müssen sich unsere Wege trennen, bumm. Also das ist das tiefste Wesen des religiösen Geistes, all die kostbaren Wahrheiten des Heiligen Geistes nicht von ihm her kommen zu lassen, sondern aus dem Fleisch heraus zu kreieren. Also faktisch, die echten geistlichen Ergebnisse erreichen zu wollen, aber aus einer anderen Quelle, nämlich der des Fleisches. Deshalb habe ich das ganz am Anfang gebracht. Die Bibel sagt uns, dass aus dem Fleisch nur Fleisch hervorkommen kann und dass das Endergebnis immer Tod ist. Immer Tod. Geistlicher Tod. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Fachleute ihrer Zeit, waren geistliche Tote. Bis auf die paar wenigen, wo es steht, dass sie sich heimlich ihm anschlossen und das annahmen. Also das ist so das Wesen, das echte und gute Geistliche zu imitieren, zu kopieren, die vordergründigen und äußerlichen Dinge hervorzuheben. Und unser Fleisch will gerne den 5-Jahr-Plan. Unser Fleisch will gerne die Sicherheit. Also wir haben jetzt von Gott erkannt, der Herr möchte jetzt unsere Versammlung so und so. Das meißeln wir jetzt in Stein, mauern das in unserer Gemeindewand. Und das wird jetzt, bis der Herr wiederkommt, richtig sein. Unser Fleisch will diese Sicherheit. Jetzt haben wir einen Plan, so machen wir es jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Alle erwecklichen und geistgewirkten Dinge, Martin Luther so geistgewirkt angefangen und so gegen diese Bastion der katholischen Kirche aufstehen können, das geht nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann rastet das ein und das machen wir jetzt immer so und immer so. Und der Heilige Geist wollte schon lange woanders hin. Wir müssen diese Schriftstellen auch auf uns wirken lassen heute, wo steht, da aus dem Geist ist, da ist eben wieder der Heilige Geist selber. Weht, wohin er will. Keiner weiß, wo er herkommt, keiner weiß, wo er hingeht. Geistgeleitet zu sein bedeutet eben, ich weiß nicht, wie in 5 Jahren genau die Dinge aussehen werden. Ich muss es auch nicht wissen. Und das bedeutet, es kann immer wieder anders sein. Der Heilige Geist bewegt sich, ist ein Wind. Und da wackeln mal dort die Blätter und mal da. Apostelgeschichte ist das sehr markant. Da sind immer diese beiden Begriffe genannt, wo es darum geht, was zu Pfingsten war. Ja, wie der Heilige Geist wirkt, was ihr seht und hört. Seht und hört. Man kann den Heiligen Geist nicht sehen, aber man kann sehen, wenn er wirkt. Und das Gegenteil davon ist dieses religiöse, fleischliche Ding. Wir wollen diese Sicherheiten. Wir brauchen, wer aus der ehemaligen DDR kommt, den 5-Jahr-Plan. Da wissen wir jetzt schon, was in 4,5 Jahren auch wieder nicht gibt. Das ist heute schon klar. Von ihm abhängig zu leben, bedeutet, wir kommen an sich nie in die Phase, jetzt haben wir es begriffen, jetzt wissen wir, wie wir es machen. Gut, danke Herr, jetzt kannst du dich wieder setzen im Himmel. Wir wissen jetzt, wie es geht. Das ist religiös. Geistlich zu sein, echt geistlich zu sein, ist das permanente, Herr, keine Ahnung, wie genau? Wir haben es immer noch nicht begriffen. Wie könnte das so sein? Okay, wir versuchen in die Richtung. Ist es jetzt immer noch so? Okay, Herr, ja, jetzt? Nee, jetzt nicht mehr. Okay, wieder zurück. Das ist geistlich sein. Weil er sagt, wir sehen, wir wissen, wir sind Moses Nachkommen, deshalb bleibt eure Sünde. Ich denke, dass da viel Beziehungen kaputt gegangen sind, weil einfach dieser Geist wirken durfte. Das bedeutet nicht ausschließlich alle. Und deshalb, ja, brauchen wir einfach den Geist Gottes. Weil der Geist Gottes auch ganz klar Dinge voneinander trennt. Und nicht jede Spaltung oder jede Trennung in Beziehungen verkehrt ist oder religiös ist. Bei weitem nicht. Das bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du weiter zu uns redest, in uns arbeitest und es umwälzt. Dass du uns ganz persönlich Offenbarung gibst, wo wir da Einflüsse haben von diesem Geist, der dich so imitiert und doch nicht von dir ist. Herr, bitte offenbare uns ganz persönlich, wo eine Weisheit in unserem Leben arbeitet, die seelisch, irdisch, teuflisch ist und nicht die Weisheit vom Himmel. Und du kannst das, Heiliger Geist, du kannst zu 70, 80 Leuten gleichzeitig ganz verschiedene Dinge sprechen und offenbaren. Und darum bitte ich dich, lieber Herr, dass du das in uns umtreibst und in uns voranbringst, dass du uns Offenbarung schenkst und Gnade gibst, dass wir von Dingen umkehren können. Danke, Herr, dass du da bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du noch viel, viel mehr Möglichkeiten hast als meine erbärmlichen, schmalen Worte. Und darauf vertrauen wir. Tu du dein Werk, Heiliger Geist. Amen.